Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Dienstag, dem 28. April 2026. Fortsetzung unserer Vortragstournee in Deutschland. Ich freue mich, mit Ihnen zu diskutieren über die großen Fragen unserer Zeit, über die Welt, über Europa, über Deutschland und auch über den kleinen Beitrag, den vielleicht die Schweiz zum besseren Verständnis der Lage liefern könnte. Ja, was ist die Wirklichkeit? Was ist die Realität? Und was sind nur Trugbilder, Gaukeleien unseres Verstandes? Das Hirn, eine der großartigsten Fälscherwerkstätten, die die Evolution je hervorgebracht hat. Ja, Vorträge in Deutschland am 7. September Lübeck, 8. September Magdeburg, 9. September Dresden. Beginn 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr. Auch für den November sind weitere Veranstaltungen in Planungen. Alle Haltestellen, Termine und Tickets gibt's auf www.weltwoche.de/events. www.weltwoche.de/events. Ich freue mich auf Ihr zahlreiches Erscheinen und machen Sie sich gefasst auf Abende im Zeichen der informativen Unterhaltung. Es geht nicht einfach nur todernst da zugange. Nein, wir sind immer auch bemüht, die Lichtblicke, die Erfreulichkeiten und auch den Humor zur Geltung kommen zu lassen. Also kein Fußbreit der Apokalypse gibt dem Weltuntergang keine Chance. Und auch dieser, ja, zum Teil etwas wohlfeile Jammerton, den ja Journalisten, und da darf ich mich ja gelegentlich auch nicht ausnehmen, anschlagen, diesen Jammerton, den gilt es zu vermeiden. Wehleidigkeit wollen wir da nicht anstimmen. Ich freue mich auf diese Vorträge in Deutschland nach den Sommerferien. Ab September geht's los in Lübeck, Magdeburg und Dresden. Seien Sie dabei. Wo sind heute die Friedensmacher, meine Damen und Herren? So sehr ich mich bemühe, alles zu verstehen, alles zu durchschauen, manchmal, meistens, bin natürlich auch ich überfordert, verliere ich den Überblick, fange ich an zu zweifeln an dem, was ich da interpretiere und deute. Und auch wichtig im Dialog mit Ihnen dann immer wieder die Spiegelung, die Rückkopplung mit anderen Meinungen, mit anderen Sichtweisen. Ja, wer ist heute eigentlich der große Friedensmacher? Ich habe auf Donald Trump gesetzt, setze immer noch auf ihn. Er scheint mir ein Pragmatiker zu sein. Aber die Frage jetzt, ich komme darauf zu sprechen, ist er im Begriff mit diesem Krieg im Iran seinen und auch den Niedergang der Vereinigten Staaten zu beschleunigen? Oder ist das gewissermaßen eine sicherheitspolitische Notwendigkeit, die da stattfindet? Das sind natürlich die harten Fragen, denen man sich stellen muss. Aber Donald Trump im Moment sicherlich nicht der Friedenspräsident, als der er sich angekündigt hat. Er hat gesagt, ich werde keine neuen Kriege starten, ich werde Kriege beenden. Das ist ihm nicht gelungen, auch in der Ukraine ist es ihm nicht gelungen. Das hat er zugegeben, muss man ihm zugutehalten. Er hat gesagt, ich habe das komplett unterschätzt, ich habe mir das ganz, ganz anders vorgestellt. Er hat ein paar andere Konflikte entschärft, aber er hat im Nahen Osten als treuer Gefolgsmann der Regierung Netanyahu da im Moment sich in ein Geschehen hineinbegeben und dies auch brandbeschleunigend verschärft mit offenem Ausgang. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch zu früh, definitive Diagnosen zu stellen, aber Sie kennen die Schlagzeilen, ich kenne auch etwas die Kommentare, die Echokammer sozusagen unserer Sendung. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Skepsis da draußen. Die habe ich auch, die teile ich auch. Und eben wenn Trump kein Friedensmacher mehr ist, ja, wer ist es dann? Der russische Präsident Wladimir Putin. Jetzt werden natürlich all die Putin-Kritiker, Putin-Gegner und Putin-Hasser, die Regelrechten, die werden jetzt natürlich aufjaulen und sagen, Köppel hat den Verstand verloren. Putin ist doch der ultimative Kriegstreiber. Das glaube ich nicht, aber er ist jetzt auch in einem Krieg drin, aus dem er nicht mehr rauskommt. Und selbst kremltreue Propagandisten beginnen da immer vernehmlicher und hörbarer die Stirne zu runzeln. Ich habe gerade ein Interview gelesen mit Sergei Karaganov, dem Doyen der strategischen Diskussion in Russland, und der verspritzt sehr viel Bitterkeit und auch nicht unbedingt den Eindruck, dass er sich wohlfühlt mit dem Kriegsverlauf da in der Ukraine. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Ukrainer haben sich rüstungstechnisch natürlich auch dank massiver westlicher Hilfen, jetzt kommen nochmal 90 Milliarden, ganz massiv verbessert mit dieser Drohnentechnologie. Wir lesen, dass die Ukraine heute ein drohnentechnologisch führendes Land ist und sie machen den Russen das Leben extrem schwer bei der Erreichung der militärischen Ziele. Und das wird natürlich viele Unterstützer Selenskis, viele Unterstützer der Ukraine freuen. Ich bin da etwas sorgenvoller unterwegs, denn ich frage mich einfach, was ist die langfristige Perspektive? Denn die Urwurzel dieses ganzen Problems, dieses Unbehagens, ist ja, dass man Russland nach dem Kalten Krieg sicherheitspolitisch nicht ernst genommen hat, dass man die Interessen Russlands zusehends und zu sehr in den Hintergrund gedrängt, mit den Füßen getreten hat. Und deshalb ist ja dann diese Aktion, diese ganze militärische, unheilvolle Konfrontation zustande gekommen. Und wenn man einfach noch mehr von dieser Medizin, von diesem Gift da reinschüttet, dann kann einfach lang- und mittelfristig nichts Gutes daraus erwachsen. Auf der anderen Seite muss sich natürlich Putin auch den Vorwurf gefallen lassen, Kriege, die man eröffnet oder verschärft, die muss man gewinnen. Und wenn man die nicht gewinnt, dann hat man sich eben geirrt. Aber auch da, es ist noch immer noch zu früh, definitive Aussagen zu machen, sich da nicht allzu weit auf die Äste zu wagen. Das habe ich zwar auch schon getan und musste mich dann auch korrigieren, aber da auch eine unheilvolle Situation. Also Putin auch nicht unbedingt prädestiniert, jetzt als Friedensvertreter aufzuscheinen. Er hat sich mit dem iranischen Außenminister getroffen, vielleicht auch mehr, um Russland in Erinnerung zu rufen, dass es noch existiert als diplomatische Macht, aber da scheinen die Einflussmöglichkeiten gering. Haben wir die Chinesen, Xi Jinping, sind sie in der Lage, hier das Zünglein an der Waage zu bilden, ausgleichend zu wirken? Ist es der türkische Präsident Erdogan, der allerdings gerade gegenüber Israel überhaupt keine diplomatische Sprache anwendet? Das ist schwierig. Und jetzt kommen wir zum ganz grossen Vakuum, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zum schwarzen Loch. Jetzt kommen wir zum Nichts, zur Leere innerhalb des Donuts gewissermaßen, nämlich zu Europa. Europa wäre doch der Kontinent, wäre der Verbund von Staaten, mittendrin die Schweiz, auch nicht mehr neutral, Sanktionen übernehmend, alles daran setzend, sich auch im Ukraine-Krieg immer wieder gegen Russland zu positionieren. Das bringt überhaupt nichts, gefährdet nur die Sicherheit der Schweiz und eben zerstört die Glaubwürdigkeit ihrer Neutralität. Aber eigentlich wäre Europa und allem voran wäre Deutschland doch heute die Macht der Ohnmacht sozusagen, die aufgrund der eigenen traumatischen Kriegserfahrungen hier schlichtend eingreifen könnte. Nicht durch Konfrontation gegen Amerika, wie es die Spanier machen. Und da scheint jetzt Kanzler Merz doch ein bisschen beigedreht zu haben. Der US-Präsident Trump jedenfalls bezeichnet die Deutschen als verlässliche Partner. Das wird natürlich die nicht freuen, die darin sozusagen eine kriegerische Vereinnahmung erblicken. Deutschland wäre prädestiniert, hier eine vermittelnde Rolle zu spielen, auch und gerade mit Israel, mit Iran. Und Sie kennen meine Haltung da. Ich kritisiere dieses Mullah-Regime aus meinem natürlich beschränkten schweizerischen Gesichtspunkt. Aber ich denke doch, dass ein Land, das vor allem auch in den letzten 10 Jahren ganz massiv, eine antiwestliche und mit Blick auf Israel zerstörerische Staatsideologie in die Praxis umzusetzen versucht, die müssen eben auch runterkommen von ihrem Extremismus. Aber muss man sie mit Waffengewalt dazu zwingen? Das ist natürlich alles andere als sicher. Und es gäbe vielleicht andere Wege. Und gerade die Europäer sind ja auch da verständigungsbereit. Ein alter Kulturraum wie Iran, Israel. Vielleicht gelänge es da sogar, diesen gordischen Knoten nicht zu zerschlagen, sondern aufzulösen mit intensiver diplomatischer Massage gewissermaßen. Aber und jetzt kommt dieser eigentlich niederschmetternde Punkt. Auch Europa und gerade auch Deutschland ist weit davon entfernt, diese diplomatische Friedensgröße oder diese Friedensmacht zu sein, wobei das Wort Macht einen ja gleich ein bisschen zusammenzucken lässt. Aber das wäre meines Erachtens der Auftrag, das wäre die Aufgabe. Europa muss diese Rolle als Friedensprojekt Europa, meine Damen und Herren, wenn man schon diese hehren Sprüche hat, wo ist das in der Realität heute, wo wird das umgesetzt? Daniel Gerlach, Die Kunst des Friedens, eine andere Geschichte des Nahen Ostens, habe ich mir gekauft, dieses Buch. Ich habe es heute Morgen schon ein bisschen angefangen zu lesen. Sehr interessant, sehr kritisch gegenüber der Regierung Netanyahu, auch kenntnisreich in Bezug auf die arabisch-iranischen Akteure im Nahen Osten und mit überraschenden, ganz faszinierenden Anekdoten. Das Buch beginnt mit einer Nacherzählung eines Besuchs des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian am 25. September 2024 in New York. Und da holt er Tontafeln zurück aus der persischen Dynastie der Achämeniden, also eines der ganz großen persischen Reiche. Und das sind Tonscheiben mit Aufzeichnungen, die durch die Verheerungen, den Brand, den Alexander der Große in Persepolis, der Hauptstadt des persischen Reichs, gelegt hat, diese Tonscheiben sind eben wegen dieses Brands konserviert worden. Und die hat er in Besitz zurückgenommen, verbunden mit einer diplomatischen Charmoffensive und der Bereitschaft, hier mit dem Westen wieder etwas bessere Verbindungen zu schaffen. Das ist die Einstiegsanekdote dieses Buchs. Damit hebt er an und zeigt dann eine Geschichte des Nahen Ostens, die eben nicht nur den Krieg, den Konflikt, für viele ist der Nahe Osten auch für mich eine Zone ewiger Konflikte, er zeigt hier andere Möglichkeiten auf. Und diese Form der Perspektive, dieses Denken scheint mir sehr wichtig zu sein und gerade Europa, Deutschland wäre prädestiniert, aber eben im Moment fehlen diese Lichtblicke, fehlen die Friedensmacher, meine Damen und Herren. Wo kriegen wir sie her? Wer sind sie? Wer könnten sie sein? Bietet Teheran Hormuz für einen Waffenstillstand? Auch da, die Diplomatie ist steif gefroren, noch dauert die Blockade an, offener Ausgang. König Charles und seine Camilla sind in den Vereinigten Staaten angekommen. Da soll es darum gehen, dass dieser royale Staatsbesuch die etwas havarierten Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA verbessert. Großbritannien politisch ja auch am Boden liegend, dysfunktional, völlig unklar, wohin die Reise geht. Nigel Farage, der Politiker, der Protestpolitiker und sehr eloquente EU-Kritiker, schickt sich an, da das ganze Partei-Establishment in Grund und Boden zu argumentieren. Aber noch haben wir keine entsprechende Regierung, sondern eine, die in den Seilen hängt. Der Schütze von Washington wird wegen Mordversuchs an Donald Trump angeklagt und eben Putin versucht, sich in Erinnerung zu rufen als Diplomat, als Schlichter in der ganzen Nahostkrise. Benjamin Netanyahu kämpft gegen den Krebs, Korruptionsvorwürfe und eine erstarkende Opposition. Ja, es haben sich jetzt wesentliche Kräfte zusammengetan, muss man auch immer wieder herausstreichen. Im Unterschied zum Iran, im Unterschied zu Jordanien, im Unterschied zu vielen, zu den meisten, ich glaube zu allen Staaten im Nahen Osten, ist Israel eine funktionierende Demokratie. Und es ist jetzt auch nicht der Fehler des amtierenden Regierungschefs, dass die Linke nicht stark genug ist, diesen rechten oder bürgerlichen Politiker, der zum Teil sehr rechte Politik in seinem Kabinett hat, in die Bredouille zu bringen. Netanyahu hat sich halt an den Urnen durchgesetzt, mit seinen Koalitionen, mit seinem Geschick. Aber es kann schnell gehen und Israel ist eine Demokratie. Das scheinen viele Israel-Kritiker immer wieder zu vergessen, in den Hintergrund zu drängen. Umsturzpläne in Deutschland. Heinrich Prinz Reuß sitzt seit mehr als 3 Jahren in U-Haft. Nun äußert sich erstmals sein Sohn. Es ist doch auch ein Skandal, dass die sogenannten Reichsbürger da seit 3 Jahren ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzen und an der Spitze dieser Prinz Reuß, der ja, und das sagt jetzt auch sein Sohn, bestätigt sein Sohn, ein verbitterter Aristokrat ist, der offensichtlich nicht darüber hinweggekommen ist, dass sein Haus enteignet wurde aufgrund ja der Staats-, der Reichsauflösung nach 2 Weltkriegen. Und das ist seine persönliche Tragik, so wie er das sieht, seine Vorstellung. Und jetzt sitzt dieser Mann seit 3 Jahren ohne Anklage in Untersuchungshaft. Das geht entschieden zu weit. Das ist auch Ausdruck einer Dysfunktionalität des Justizwesens. Aber in der Schweiz sollten wir da sehr, sehr vorsichtig sein mit selbstgerechten Bilanzierungen, denn gerade in der Schweiz gibt es unzählige Beispiele, die belegen, dass eben auch unser Justizwesen erschreckend viel Zeit braucht, um in Untersuchungen dann zum Ziel zu kommen. In Russland, das ist auch noch ein spannendes Thema, habe ich heute in der NZZ gelesen, da steigt die Kritik von Kriegsbloggern gegenüber der Politik des Kreml. Allem voran Wladimir Solovyov, der Chefpropagandist, wie er immer genannt wird. Ich habe ihn ja in der Weltwoche interviewt, wurde fürchterlich zusammengestaucht deswegen. Das sei ja der finsterste Kreml-Propagandist. Ja, das ist ein hochpointierter, provokativer Woody Allen der Finsternis, wie ich ihn genannt habe, aber auch ein hochintelligenter Mann, mit dem man sich ja auch mal auseinandersetzen kann, mit dem man ja auch einmal reden, dem man ja auch einmal zuhören kann. Und dieser Wladimir Solovyov, hört, ist offensichtlich doch einfach nicht nur diese Kreml-treue Sprechpuppe, sondern ist sehr, sehr kritisch, äußert gemäß den Darstellungen des Autors in der NZZ, der nun wirklich kein Freund Russlands und Putins ist, dezidierte Kritik. Und viele andere eben auch, die sagen, es läuft nicht so, wie man das aus russischer Sicht haben kann und haben will. Entsprechend kommen da die negativen Szenarien auch zur Sprache. Was ja noch interessant ist, denn wir lesen ja jetzt fortwährend, dass es gar nicht möglich ist, in Russland auch nur die geringste Kritik an der Regierung zu äußern, dann würde man ja sofort von dieser Despotie zermalmt. Jetzt noch etwas ganz Spannendes. Skandal in Brüssel. Das Fake-Bild der Drohne, lese ich im Tagesanzeiger heute Morgen, das Fake-Bild der Drohne schickte der Minister gleich selbst an die Zeitung. Sie erinnern sich noch, der Drohnenwahn im letzten Herbst. Putin machte sich lustig an der Waldeck-Konferenz. Überall würden die russischen Drohnen auftauchen, auch in Belgien, Luxemburg, wo auch immer. Da intensiver Drohnenalarm, selbstverständlich Russland am Pranger, in Polen hat es angefangen. Jetzt also dieser Fall. Ein Fake-Bild. Belgiens Verteidigungsminister Theo Franken wird vorgeworfen, die Drohnenbedrohung aufgebauscht zu haben. So konnte er schnell 50 Millionen Euro für Rüstungskäufe ausgeben. Das Geld ging auch an alte Bekannte. Follow the money. Da hat also ein Verteidigungsminister Belgiens, Theo Franken, die Russlands Bedrohung, das Drohnengespenst, aufgebauscht, an die große Glocke gehängt, um selber Rüstungskäufe zu tätigen im Namen des Staates mit eben Geldflüssen dann an alte Bekannte. Das ist hier die Essenz. Und Franken schickte eigenhändig ein Bild an eine Zeitung, das keine Drohne, sondern einen Helikopter zeigte. Aber in der allgemeinen Hysterie wurde das natürlich als Russland-Drohne identifiziert. Mit dem Alarm rechtfertigte Franken Notfallkäufe im Wert von 50 Millionen Euro, auch bei alten Bekannten. Ja, die Störenfriede, die Drohnen, die Militärs zeigten bald auf Russland, unter ihnen dann Theo Franken, der Verteidigungsminister. Finanzminister. Und mit dieser Panik hat er dann die Geldflüsse in Bewegung gesetzt. Die angebliche Drohne war ein Polizeihelikopter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum Deutschland in Trumps America First Strategie eine Führungsrolle übernimmt? Die deutschen Medien, die fahren einfach drauf ab, wenn Deutschland wieder mal eine Führungsrolle übernehmen kann. Ich finde, Deutschland sollte eigentlich keine Führungsrolle übernehmen. Deutschland sollte das Gegenteil von Führung machen. Oder man könnte so sagen, Deutschland sollte ein Vorbild sein und in dieser Vorbildwirkung führen. Aber im Moment klingt es eher ein bisschen anders bei diesen Politikern. Ich habe den Eindruck, die sind wahnsinnig selbstbewusst. Also die deutschen Politiker, so treten sie auf und ja, auch ungeachtet all der Misserfolge. Und da hat es einen tollen Artikel von Marc-Felix Serrao in der Welt, der analysiert ein Jahr Kanzlerschaft Friedrich Merz mit einer Vielzahl von Gesprächen mit Weggefährten, ehemaligen Weggefährten, Vertrauten, anonymen Quellen. Und er kommt zum Schluss, was wir hier eigentlich seit einem Jahr sagen, das Dümmste ist die Brandmauer. Und mit dieser Brandmauer entlarvt sich natürlich auch ein Kanzler als jemand, der von falschen Motiven angetrieben ist. Und wenn Merz sagt, er möchte nur aus der Mitte heraus regieren, dann ist das ja in dem Sinn mal eine Ansage, obwohl die Mitte ja der politische Nichtort schlechthin ist. Aber du musst doch als Politiker, der ein Land sanieren will, der es reformieren will, musst du doch die Stimmen dort holen, wo du sie findest. Du kannst ja nicht sagen, bei diesen Deutschen möchte ich die Unterstützung nicht. Und wenn du da AfD-Politiker ausgrenzt, ja, dann grenzt du da, damit eben auch Millionen von AfD-Wählern aus. Das ist doch das große Problem. Der Howard Carpendale-Streit um diese ZDF-Santiere, völlig losgelöst, die ihn da auf primitivste Weise angegriffen haben. Jetzt hat sich auch der Sohn eingeschaltet. Ihnen fehlt Humor und Talent. Zu Recht. Und diese Arroganz der Öffentlich-Rechtlichen, da muss Howard Carpendale sich wehren. Gerechtigkeit für Howard Carpendale. Joschka Fischer äußert sich, der frühere Außenminister und begnadetste Fremdwortschwurbler der deutschen außenpolitischen Debatte, um diese jetzt nicht allzu huldvolle Formulierung hier anzuwenden. Dieser Joschka Fischer hat auf einem Zeitpodium seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass in Ungarn jetzt eine neue Regierung gewählt wurde, und er macht sich Sorgen über den Rückfall in die nationalistische Pest. Und ja, das ist halt auch wieder tragisch, diese Unflexibilität oder vielleicht auch Unwilligkeit von Politikern zu sehen, was da draußen abgeht. Wenn es in Nationalismus in die Pest kippen sollte, dann vor allem deshalb, weil die Eurokraten, weil die Bürokraten in Brüssel, in Berlin, in Paris die Schrauben dermaßen anziehen, dass eben die Leute, der Unmut immer größer wird, dass der Protest zunimmt. Und das ist ja der Grund, weil immer mehr Bürger in Europa sehen, dass sich diese EU in eine falsche Richtung entwickelt und eben auch ihre Regierungen. Und jetzt meldet sich die Demokratie zurück, nicht der Nationalismus. Aber man sagt, man muss vielleicht das Verhältnis von Brüssel und Nationalstaaten besser ausbalancieren. Aber mit dieser binären, starren, ideologischen Weltsicht, wie sie hier ein Joschka Fischer an den Tag legt, kommt man leider nicht weiter. Aber Sie sehen es, es reicht. Man kommt damit in die Schlagzeilen und sogar in diese Sendung. Christian Lindner übernimmt nach wenigen Monaten Chefposten bei Autohändler. Christian Lindner arbeitet nach seinem Ausstieg aus der Politik bei einem großen ostdeutschen Autohändler. Nach wenigen Monaten wird er jetzt wird er zum Vorstandsvorsitzenden. Ich weiß nicht, ob er im Vorstand war oder im Aufsichtsrat, will da nichts Falsches sagen. Aber Christian Lindner, der FDP-Mann, der ja dort jetzt nicht unbedingt den definitiven Erfolg herbeiführen konnte, wird jetzt zu einem Autohändler in letzter Verantwortung für ein offensichtlich großes Unternehmen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.